Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Chinesisch, Birmanisch, Tibetisch und noch rund 500 andere Sprachen gehören alle zu einer Familie, zu den sino-tibetischen Sprachen. Rund 1,4 Milliarden Menschen weltweit sprechen sie und damit stellt das sino-tibetische die zweitgrößte Sprachfamilie dar, nach den indogermanischen Sprachen. Unklar war aber lange Zeit, wo die sino-tibetischen Sprachen ihren Ursprung haben. Darauf gibt es nun neue Hinweise. Mehr dazu im Lauf der Sendung. Außerdem geht es bei uns heute um das genetische Rätsel der Einhörner des Meeres und um ein in Anführungszeichen ewiges Experiment. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Drogen und Rausch sind schon immer eng verbunden gewesen mit Religiosität. Griechen und Römer kannten Weinopfer und noch heutzutage spielt der Wein beim Abendmahl eine zentrale Rolle. Im Amazonasgebiet nutzen Schamanen pflanzliche Halluzinogene, um mit den Geistern in Kontakt zu treten. Und das bereits seit mindestens 1000 Jahren, wie ein archäologischer Fund zeigt. Mehr dazu weiß Volkert Wildermuth.
In den Anden im Südwesten Boliviens liegt in 3900 Metern Höhe das Lipez-Plateau. Es ist trocken und kalt, hier leben vor allem Lama- und Schafhirten. Die Überhänge im Vulkangestein nutzen sie als Unterstand für ihr Vieh und das schon seit langer, sehr langer Zeit. Eine Herausforderung für Archäologen wie José Capriles von der US-amerikanischen Pennsylvania State Universität.
Der Boden ist mit einer dicken Schicht Dung bedeckt. Für uns ist das schwierig, Sie können sich den Gestank vorstellen. Auf der anderen Seite hat diese Schicht die Lage darunter geschützt. Dort haben wir das rituelle Bündel eines Schamanen gefunden, das wohl eine Grabbeigabe war. Der dazugehörige Leichnam wurde später entfernt. Das war in der Region durchaus üblich. Das Bündel blieb dann als Abfall der Zeremonie zurück.
1000 Jahre alt sind die Fundstücke, das belegt eine Radiokarbonanalyse. Der Inhalt des Lederbeutels erinnert an das Besteck eines modernen Kokainnutzers. Der zerteilt die Droge mit der Kreditkarte auf der glatten Fläche seines Handys und schnupft das Pulver dann mit Hilfe eines aufgerollten Geldscheins. Der historische Schamane verwendete für den gleichen Zweck reich verzierte Holztabletts, Spatel aus Lamaknochen und ein Schnupfrohr, das ebenfalls geschnitzt und dazu noch mit geflochtenem menschlichen Haar geschmückt war. Außerdem gab es ein buntes Stirnband und eine Schnur mit festgeknoteten Pflanzenresten. Am ergiebigsten für die Archäologen erwies sich aber das seltsamste Stück im Schamanenbündel.
Das war ein Säckchen, das aus drei Fuchsschnauzen zusammengenäht war. Bemerkenswert. Wir haben die darin enthaltenen Überreste und auch die Pflanzenstücke mit chemischen Methoden analysiert und stark halluzinogene Substanzen gefunden. Harman-Alkaloide, DMT, Kokain, die typisch für die psychotropen Pflanzen der Region sind. Das ist das erste Mal, dass Material von mehreren solcher Pflanzen gemeinsam gefunden wurde. Das bedeutet, sie wurden wohl als Mischung genutzt.
Noch heute verwenden Schamanen im Amazonas Ayahuasca, einen stark halluzinogenen Sud, bei dem sich die Bestandteile mehrerer Pflanzen in ihrer Wirkung verstärken. Die Pflanzen im Beutel lassen sich nicht mehr genau bestimmen, aber klar ist, im trockenen Hochland werden sie kaum zu finden gewesen sein. Entweder sind die Schamanen selbst über hunderte von Kilometern gereist oder es gab weit verzweigte Handelsnetze. Das ist möglich, denn vor 1000 Jahren herrschte das späte Tiwanaku-Reich über weite Teile der Anden. Schamanen und ihre Rauschrituale waren ein wichtiges Element seiner Kultur, das die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen zusammenhielt, vermutet José Capriles.
Dieser Fund öffnet ein Fenster zu den Symbolen und Ritualen dieser vergangenen Gesellschaft. Die werden zum Teil mit dem Leben der Bauern und Hirten verknüpft gewesen sein, für die Voraussage und Beeinflussung des Wetters wichtig war. Ein weiterer Aspekt der Religion besteht aber darin, Vertrauen zu schaffen. Wenn die Bevölkerung wächst, ist nicht mehr klar, wer sich korrekt verhält und wer betrügt. Deshalb wird die soziale Kontrolle an übernatürliche Wesen delegiert. Und ein Spezialist für Rituale kann mit diesen Wesen kommunizieren. Wir wissen, das hat die Gesellschaft stabilisiert.
Mit dem Ende des Tiwanaku-Reichs verschwinden in den Anden die archäologischen Belege für den sozial organisierten und sozial bindenden Rausch der Schamanen. Und aus Hilfsmitteln der Transzendenz werden im Lauf der Zeit Konsumdrogen.
Der Drogenbeutel des Schamanen, ein Beitrag von Volkert Wildermuth war das. Narwale geben Rätsel auf. Da ist zum einen ihr Stoßzahn, der bis zu 2 Meter lang werden kann. Im Mittelalter musste er als Beleg herhalten für die Existenz des fabelhaften Einhorns. Die Funktion des Zahns ist aber bis heute nicht eindeutig geklärt. Und was das Erbgut des Narwals angeht, das haben Biologen aus Kopenhagen kürzlich untersucht, wobei ihnen etwas Besonderes aufgefallen ist. Die genetische Vielfalt der Säuger ist äußerst gering. Und dieser Befund passt so gar nicht zu ihren aktuellen Bestandszahlen. Lucian Haas berichtet.
Der Narwal ist als Einhorn der Meere bekannt. Rund 170.000 Exemplare sollen laut neuesten Schätzungen im Atlantik rund um Grönland leben. Angesichts dieser Populationsgröße hat die Weltnaturschutzunion IUCN erst kürzlich den Narwal auf ihrer roten Liste der bedrohten Tierarten von potenziell gefährdet auf wenig bedenklich herabgestuft. Diese Entscheidung erscheint allerdings als recht optimistisch, wenn man nicht nur auf die Bestandszahlen, sondern auch in das Erbgut der Narwale schaut.
This is contradicting.
Da gäbe es einen Widerspruch, sagt die Biologin Eline Lorenzen von der Universität Kopenhagen. Ihr Forschungsteam hat das Genom eines Narwales sequenziert und dann die Gendaten analysiert. Wie alle Säugetiere haben Narwale einen doppelten Chromosomensatz. Jedes Gen ist 2-mal vorhanden, 1-mal von der Mutter, 1-mal vom Vater, aber in jeweils leicht unterschiedlicher Form. Aus dem Vergleich der zugehörigen Gensequenzen lässt sich erkennen, wie hoch die genetische Vielfalt innerhalb der Narwalpopulation heute ist. Die Daten erlauben sogar Rückschlüsse darauf, ob und wie stark sich diese Vielfalt über die Jahrtausende hinweg verändert hat.
Obwohl wir schon wussten, dass Narwale allgemein eine recht geringe genetische Diversität aufweisen, waren wir doch überrascht über den Zeitrahmen. Die Gendaten zeigen, dass Narwale schon seit rund 1 Million Jahre eine geringe genetische Vielfalt besitzen. Normalerweise gilt ein Mangel an Vielfalt als Zeichen für geringe Anpassungsfähigkeiten an Umweltveränderungen. Aber die Narwale haben eine sehr, sehr lange Zeit mit einer sehr, sehr geringen genetischen Vielfalt überlebt.
Eline Lorenzen rätselt, wie die Befunde am Narwal-Genom zu erklären sind. Auf der Suche nach Antworten schaute sie auch in die DNA anderer arktischer Säugetiere. Weißwal, Eisbär, Grönlandwal und Walross.
Ich dachte mir, das muss etwas mit der Arktis zu tun haben. Diese Arten sitzen dort ja irgendwie fest. Aber als wir das Narwal-Genom mit dem Genom anderer arktischer Säugetiere verglichen, zeigten sich völlig andere Muster. Alle anderen besitzen eine viel größere Vielfalt als die Narwale. Es ist also eine Besonderheit dieser Spezies und hängt nicht mit dem arktischen Lebensstil zusammen, was ich eigentlich erwartet hatte.
Eline Lorenzen geht jetzt davon aus, dass bei den Narwalen, gerade weil sie so lange überlebten, die Evolution irgendwie anders am Werke war. Die Tiere könnten sich daran angepasst haben, mit einer geringen genetischen Vielfalt auszukommen. So konnten sie sogar etliche klimatische Wechsel zwischen Kalt- und Warmzeiten der vergangenen 1 Million Jahre überstehen. Ob der Narwal damit auch für den kommenden Klimawandel gerüstet ist, Eline Lorenzen hat darauf bisher keine schlüssige Antwort.
Wenn es große Veränderungen gibt, haben die Narwale weniger Variationen in ihren Genen, um sich anzupassen. Aber zugleich hat diese Art schon so lange überlebt. Wir können also nicht unbedingt aus der geringen genetischen Vielfalt auf eine mangelnde Anpassungsfähigkeit an künftige Veränderungen schließen, seien das der Klimawandel oder andere Umstellungen in ihrem Lebensraum.
Eline Lorenzen will weiter über den Narwal forschen. Dabei geht es darum, noch mehr Gendaten zu sammeln und auch mit Analysen alter DNA aus fossilen Narwalknochen zu vergleichen. So hofft sie herauszufinden, wie es möglich sein könnte, trotz eines Mangels an genetischer Vielfalt das Überleben der Narwale in Zukunft zu sichern.
Das Rätsel der fehlenden genetischen Vielfalt bei Narwalen, vorgestellt von Lucian Haas. Das englische Wort House und das deutsche Haus klingen nicht nur ähnlich, sie bezeichnen auch dasselbe Objekt. Denn beide Wörter entstammen derselben Wurzel, sind also eng miteinander verwandt. Anhand einer langen Liste solcher Wörter lassen sich linguistische Stammbäume rekonstruieren. Welche Sprache hat sich aus einer anderen entwickelt? Und genau das hat nun ein internationales Forscherteam geleistet. Sie wollten herausfinden, woher die sino-tibetische Sprachfamilie stammt, also die rund 500 Sprachen, die in großen Teilen von Südostasien gesprochen werden. Es ist den Forschenden auch tatsächlich gelungen, die Herkunft einzugrenzen, sowohl zeitlich als auch geografisch. Maßgeblich an der Untersuchung beteiligt war Johann Mathis List vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena. Von ihm wollte ich wissen, wo denn die Wurzeln des Sino-Tibetischen liegen.
Basierend auf unseren Ergebnissen würden wir die sino-tibetischen Sprachen in Nordchina ansiedeln, also im heutigen Nordchina. Denn das Datum, auf das wir sie ungefähr eingrenzen konnten, ist ungefähr 7200 Jahre, vielleicht auch vor 7400 Jahren um diesen Bereich. Denken wir im Moment, dass sie dort entstanden sind.
Und was waren das für Menschen, die damals das, sagen wir mal, ur-sino-tibetisch gesprochen haben? Können da vielleicht die Archäologen weiterhelfen?
Ja, das auf jeden Fall, denn unsere Ergebnisse stützen sich neben der Sprachanalyse, die wir gemacht haben, vor allem auch eben auf archäologische Funde, die auf frühe neolithische Kulturen hindeuten in dieser Gegend. Das heißt, unsere Studie selber hat eben die Sprachen datiert und verglichen und wir sind dann eben zu einem Ergebnis gekommen, auch aufgrund eines Vergleichs der Wörter, von denen wir wissen, dass die ausgedrückt wurden, also bestimmte Konzepte, die schon vorhanden waren in den Sprachen, gehen wir davon aus, dass sie deshalb am besten zu dieser Kultur passen. Und das wären eben die Yangshao-Kultur, die späte oder die frühe Sichuan-Kultur, von denen eben frühe archäologische Funde vorliegen.
Was weiß man denn über die Lebensumstände von diesen Menschen?
So viel man weiß, weiß man, was sie nicht hatten. Das sind beispielsweise Sachen wie, es gab noch keinen Reisanbau in dieser Gegend. Und wir wissen auch, dass eben ein zentrales Getreideprodukt, das verwendet wurde, war die Kolbenhirse, die wir heutzutage eher den Vögeln verfüttern, auf jeden Fall in Deutschland. Und wir haben eben Evidenz dafür gefunden, dass dieses Wort tatsächlich auch in den ältesten Sprachen eben überall noch vorhanden ist und wir es rekonstruieren können bis auf den Ursprung der Sprachfamilie.
Wie sind Sie denn dem Ursprung der Sprachfamilie ganz konkret auf die Spur gekommen?
Also wir müssen eins ganz klar sagen, diese Forschung gibt es schon seit 200 Jahren ungefähr. Also da hat es ja auch hier in Jena begonnen eben mit Forschern, eben die um 1850 rum eben dann auch eben angefangen haben, Sprachen systematisch zu vergleichen. Die Idee, dass Sprachen verwandt sind und wir teilweise eben so unterschiedliche Sprachen wie Sanskrit in Indien und ja auch das Deutsche eben direkt vergleichen können. Also es war ungefähr schon klar, dass diese Sprachen verwandt sind, aufgrund von bestimmten Wörtern, die alle Sprachen teilen oder die sehr viele Sprachen teilen. Und es war aber nicht ganz genau klar, wie sich diese Verwandtschaft eben entwickelt hat, vor allem eben welche Gruppen zusammengehören und auch eben das Datum war eben nicht klar. Das heißt, wir haben eben unsere Arbeit auf jeden Fall auf der Forschung von den anderen Menschen davor gestützt und haben diese Methoden eben verwendet, allerdings auch neue Tools extra dafür geschaffen, damit wir die Sprachen systematischer vergleichen können.
Und anhand dieser Wörter, die miteinander verwandt sind, dieser sogenannten Kognaten, lässt sich dann so eine Art Stammbaum der Sprachen konstruieren?
Also das, was wir in der Studie auch zeigen, ist eben im Prinzip ein Stammbaum, wenn man sich den anguckt. Wenn man jetzt die Methoden besser kennt, weiß man aber auch, dass es nicht nur ein Stammbaum ist, sondern es sind wahrscheinlich eben tausende verschiedener Bäume, denn es gibt so viele Möglichkeiten, wie sich Sprachen entwickelt haben können. Vor allem, wenn man, wie wir haben ja 50 in unserem Sample drin gehabt, da gibt es so viele Möglichkeiten, dass man auch sehr viele Unsicherheiten hat, die in die Studie mit einfließen. Das heißt, was wir zeigen, ist ein Durchschnittsergebnis, weil in vielen Fällen wissen wir auch, dass sich Sprachen nicht direkt immer baumartig entwickeln. Es gibt ja teilweise auch Entlehnungen. Und wir können nicht immer mit kompletter Zuversicht sagen, dass diese Wörter auch wirklich vollständig verwandt sind. Wobei wir schon den Eindruck haben, dass wir eben recht gute Arbeit geleistet haben, um die offensichtlichen Entlehnungen, die vorkommen können, eben rauszufiltern.
Soweit Dr. Johann Mathis List vom MPI für Menschheitsgeschichte in Jena. Manche Mikroorganismen können 250 Millionen Jahre alt werden. So schätzen es zumindest die Experten ab. Denn so lange hat natürlich noch nie jemand eine Mikrobe beobachtet. Jetzt aber möchten Wissenschaftler aus Köln dieses nahezu ewige Leben untersuchen, zumindest die ersten 500 Jahre davon. Welche Herausforderungen sie dabei meistern müssen, das hat sich Lukas Kohlenbach einmal näher angeschaut.
Professor Charles Goquel ist einer der führenden Astrobiologen in Europa Er hat mir 2013 eine E-Mail mit dem interessanten Titel Bizarres Experiment zugeschickt.
Ein Experiment, das jedes Forscherleben überdauern sollte, ganze 500 Jahre lang. Ralf Möller vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt war direkt begeistert. Und die Idee für das ewige Experiment war geboren. Manche Bakterien leben rund einen Tag. Andere, wie das Bodenbakterium Bacillus subtilis, sollen jedoch bis zu 250 Millionen Jahre überdauern können.
Also klassisch die Frage, ist es ein Tag, sind es doch 250 Millionen Jahre? Und kann man sowas wirklich in einer definierten Studie innerhalb von 500 Jahren über verschiedene Generationen von Wissenschaftlern detailliert untersuchen, um diese Frage nach dem sogenannten ewigen Leben der Mikroorganismen herauszufinden?
Doch wie entwirft man ein Experiment, das das eigene Forscherleben überdauern wird? Wie gibt man die Informationen weiter? Und wie sichert man seine Nachfolge?
Das Experiment ist relativ einfach. Wir haben ein photosynthetisches Bakterium, Crococcidiopsis mit dem Namen, und das Bodenbakterium Bacillus subtilis untersucht. Und wir haben diese Mikroorganismen getrocknet in kleinen Glasfiolen. Die Glasfiolen haben wir luftdicht abgeschlossen und die haben wir jetzt für 500 Jahre im Naturkundemuseum in London exponiert und werden alle 2 Jahre lang Proben nehmen und ab dem Jahr 2050 alle 25 Jahre Proben nehmen. Und im Jahre 2514, also in fast 500 Jahren, werden wir die Proben hoffentlich in zukünftigen Forschergenerationen werden feststellen können, ob unsere Bakterien, die wir 2014 gestartet haben, das Experiment, ob sie ja noch am Leben sind.
Die Glasfiolen sind dabei in 2 unterschiedlichen Holzboxen untergebracht. Die eine ist mit Blei ausgekleidet und schützt die Mikroorganismen so vor natürlicher radioaktiver Strahlung. Die andere besitzt keine Auskleidung. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen damit der Frage nach, ob die geschützten Bakterien besser überleben und welche Wirkung die Strahlung auf sie hat. Um das Experiment möglichst lange fortzuführen, haben Ralf Möller und sein Team auf einen besonders simplen Versuchsaufbau geachtet. Das macht auch die Finanzierung des Experiments in zukünftigen Generationen einfach.
Wir haben Glasfiolen ausgewählt in einem Kostenrahmen von einigen 10 bis 20 Euro. Für die Auswertung braucht man nicht viel. Das haben wir in dem Protokoll beschrieben. Wir haben auch Alternativen im Protokoll beschrieben. Deswegen, wir gehen nicht auf, dass die Finanzierung ein Problem ist.
Mit dem Naturkundemuseum in London haben die Forscherinnen und Forscher einen Ort ausgesucht, der für die Lagerung und Archivierung von Proben sehr renommiert ist. Im Keller des Museums lagern Untersuchungsobjekte bekannter Wissenschaftler wie Charles Darwin. Hier können die rund 1000 Glasfiolen gut geschützt lagern und auch der interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Eine besondere Herausforderung ist jedoch die Weitergabe von Informationen über Generationen hinweg.
Wir haben spezielle Papiere ausgedruckt, langlebiges Papier, auch unter dem Hintergrund, was wissen wir von vergangenen Wissenschaftlern oder kirchlichen Drucken, dass Papier 500 Jahre gut überstehen kann. Wir haben es gut eingelagert, wir haben Materialien sowohl in verschiedenen Medien, die wir jetzt aktuell finden, wie gesagt, einen USB-Stick oder einen normalen Ausdruck zur Verfügung stellen.
Auch Sprache könnte sich in den nächsten Jahrhunderten ändern. Deshalb übersetzen die Forscherinnen und Forscher das Protokoll gerade in möglichst viele verschiedene Sprachen und haben die Anleitung auch mit kleinen Piktogrammen versehen. Dass Ralf Möller keinen Nachfolger für sein ewiges Experiment finden könnte, darum macht er sich jedoch keine Sorgen.
Was ich gemerkt habe jetzt im Laufe des Experimentes, wenn wir Proben bekommen und Proben auswerten, Vorträge halten, auch wie durch dieses Interview, dass das Interesse der Öffentlichkeit sehr groß ist. Scheint nicht an Interessenten zu mangeln, die Hände an diese Proben legen wollen. Nichtsdestotrotz wird das eine dauerhafte Aufgabe sein, die Fackel der Wissenschaft hochzuhalten.
Im ewigen Experiment, vorgestellt von Lukas Kohlenbach. Die heutigen Meldungen aus der Forschung hingegen, die dauern deutlich kürzer. Michael Stang hat sie mitgebracht ins Studio.
Archäologen untersuchen ein 5000 Jahre altes Massaker. Im Süden Polens haben Wissenschaftler ein Massengrab aus der späten Jungsteinzeit untersucht. Die 15 dort sorgsam bestatteten Männer, Frauen und Kinder waren durch massive Schläge auf den Schädel getötet worden. Wie Genetiker der Universität Kopenhagen im Fachblatt PNAS darlegen, handelt es sich bei den Getöteten um die Mitglieder einer Großfamilie aus der sogenannten Kugelamphorenkultur. Denkbar sei, dass diese Menschen von Vertretern der Schnurkeramikkultur getötet wurden, die sich damals in Osteuropa ausbreiteten.
Liebe geht durch den Schwarm.
Wie genau sich Schwärme oder Herden organisieren, untersuchen Biologen seit vielen Jahren. Jetzt hat ein Team nordamerikanischer Ökologen bei den Analysen von Rabenvögeln einen bislang unbekannten Faktor ausmachen können. Demnach spielen bei der kollektiven Dynamik von Vogelschwärmen auch soziale Bindungen der Einzeltiere eine Rolle, schreiben die Wissenschaftler im Fachblatt Nature Ecology and Evolution. Den Daten zufolge fliegen zumindest bei Dohlen die jeweiligen Partner auch bei hohen Geschwindigkeiten Seite an Seite und beeinflussen dadurch die Dynamik des Schwarms.
Die Weltgesundheitsorganisation will die Zahl der Schlangenbisse halbieren.
Hochrechnungen zufolge werden weltweit jedes Jahr bis zu 2,7 Millionen Menschen von giftigen Schlangen gebissen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sterben bis zu 138.000 davon, 400.000 behalten bleibende Schäden, darunter Blindheit, Amputationen oder eine posttraumatische Belastungsstörung. Die WHO hat nun eine Strategie vorgestellt, um die Todeszahlen bis 2030 zu halbieren. Menschen in gefährdeten Gebieten sollen besser über die Gefahren von Schlangenbissen informiert werden. Da viele Patienten nach einem Biss traditionelle Heiler aufsuchen, sollten diese geschult werden und die Gebissenen bei bestimmten Symptomen in eine Klinik schicken. Regional sollen Ersthilfe ausgebildet und Erste-Hilfe-Medikamente zur Verfügung gestellt werden.
Weltraumflüge schaden dem Gehirn.
Zumindest vergrößern sich bei längeren Aufenthalten im Weltall bestimmte Hohlräume im Gehirn. Das hat eine Untersuchung eines internationalen Medizinerteams an 11 Raumfahrern ergeben, die zwischen 2014 und 2018 mehrere Monate lang auf der internationalen Raumstation ISS gelebt und gearbeitet haben. Wie die Forschenden im Fachblatt PNAS vermuten, hängt diese Vergrößerung der sogenannten Hirnventrikel offenbar mit dem häufig beobachteten Verlust der Sehschärfe bei längeren Aufenthalten außerhalb der Erde zusammen.
Die Vorfahren von Tyrannosaurus Rex haben klein angefangen.
US-amerikanische Paläontologen haben eine bislang unbekannte Raubsaurierart identifiziert. Wie die Forscher im Fachblatt Nature Ecology and Evolution schreiben, lebte Susquehannus haceli vor rund 92 Millionen Jahren im heutigen Nordamerika. Dieser Dinosaurier war nur rund 30 cm lang und hatte eine Hüfthöhe von weniger als einem Meter. Den Studienautoren zufolge gilt er als Vorfahr der Tyrannosaurier und schließt damit eine wichtige Lücke im Stammbaum der Raubsaurier. Deren größter Vertreter, Tyrannosaurus Rex, lebte vor rund 66 Millionen Jahren, kam auf eine Länge von 13 Metern bei einer Hüfthöhe von 4 Metern und wog Schätzungen zufolge 9 Tonnen.
Soziale Medien beeinflussen die Lebenszufriedenheit kaum.
Das geht aus einer Studie der Universitäten Hohenheim und Oxford mit rund 5.500 Teenagern hervor. Ein Psychologenteam hatte die Jugendlichen über einen Zeitraum von 8 Jahren regelmäßig befragt, wie sich die Nutzung von sozialen Medien auf das Lebensglück auswirkt. Demnach ist die Wechselwirkung kaum messbar, schreiben die Forschenden im Fachblatt PNAS. Zwar nahm die Lebenszufriedenheit bei erhöhtem Social-Media-Konsum ab, umgekehrt griffen jedoch die jungen Menschen häufiger zum Smartphone, wenn sie unzufriedener waren. Das galt für Mädchen häufiger als für Jungen. Die Studienautoren räumen ein, dass ihre Erhebung nur ein oberflächliches Ergebnis liefert.
Vielen Dank, Michael Stang war das.
Sternzeit. 7. Mai. Kosmologe mit Charme und Google-Hupf. Einer der großen Astronomen unserer Zeit war Gustav Andreas Tammann. Er ist 1932 in Göttingen zur Welt gekommen und arbeitete nach dem Studium in seiner Heimatstadt und in Basel am Palomar-Observatorium in Kalifornien. Gustav Tammann erforschte seit den 60er Jahren vor allem die Ausdehnung des Universums. Jahrzehntelang tobte unter Kosmologen ein erbitterter Streit um die Hubble-Konstante, die angibt, wie schnell das Weltall expandiert und wie alt der Kosmos ist. In den 70er Jahren nahm Tammann eine Professur in Basel an. Er war auch ein brillanter Redner, der Laien in Planetarien die Zusammenhänge im Kosmos erklärte, zu einer Zeit, als das für Profi-Astronomen noch ungewöhnlich war. Manche, so meinte Tammann, hielten ihn für einen Exhibitionisten, weil er populärwissenschaftliche Vorträge halte. Im expandierenden Kosmos, so erklärte er, ergehe es den Galaxien wie Rosinen in einem aufgehenden Google-Hupf. Jede entferne sich von jeder. Und mit viel Charme fügte er hinzu, jede Rosine neige daher zum Größenwahn, im Zentrum des Google-Hupf zu stehen. Was genauso falsch sei, wie der Eindruck, unsere Milchstraße sei die Mitte des Kosmos. Seinen letzten großen Auftritt in der Fachwelt hatte Gustav Tammann bei der Internationalen Astronomischen Union 2012 in Peking. Doch da wollten viele jüngere Kollegen nichts mehr vom Streit um die Hubble-Konstante hören, weil sie das Problem längst für gelöst halten. Am 6. Januar ist Gustav Tammann im Alter von 86 Jahren gestorben.
Ein Kosmologe mit Charme und Gugelhupf. Forschung aktuell geht damit zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann Dieselgate. Porsche muss eine 500 Millionen Euro zahlen.